Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, Mein Sein. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. In diesem ganz besonderen Interview spreche ich mit Daniel Hoch. Daniel ist seit 20 Jahren als Life-Coach und Top-Speaker tätig. Vor allem, sagt er aber, sei er Mensch. Was er damit meint, drückt er in diesem Interview durch seine authentische, humorvolle und provokative Art auf wunderbare Weise aus. Er nimmt uns mit auf seine Achterbahnfahrt namens Leben. Ich habe so viel gelacht, war zutiefst berührt und habe bedeutende Lebensweisheiten für meinen Weg mitgenommen. Lass auch du dir diese wunderbare Fahrt durchs Leben nicht entgehen und steig mit uns ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem wunderbaren Gespräch. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Lieber Daniel, herzlich willkommen hier bei Mein Leben, mein Sein. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Du bist Top-Speaker, Life-Coach seit über 30 Jahren und ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Interview heute, weil ich kenne dich tatsächlich so gut wie noch gar nicht und habe ganz, ganz viele neugierige Fragen. Denn hier bei Mein Leben, Mein Sein geht es darum, inspirierende Menschen, die ihren Weg gegangen sind, letztendlich ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und auch mal zu fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Wie hast du das gemacht? Gab es ja Schlüsselmomente vielleicht in deinem Leben, die dich da überhaupt hingeführt haben auf deinen Weg? Oder wusstest du schon, als du auf die Welt kamst, wo es dich hinbewegt? Um solche Fragen soll es heute gehen, lieber Daniel. Magst du dich einfach mal vorstellen und meinen Zuhörern ein bisschen einen Einblick in deine Person geben?
Ja, also auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid, ob ihr es euch anschaut oder anhört. Danke, Paula, für deine Einladung. Immer wieder cool, dass es Menschen wie dich gibt, die tatsächlich die Gedanken, Ideen von anderen Menschen einfach ja streuen und verbreiten, um sich möglichst ja viel zu inspirieren. Es sind nicht ganz 30 Jahre, es sind dann doch nur 20 Jahre, weil sonst hätte ich mit 13 angefangen. Ich bin jetzt 43 Jahre, werde jetzt 44. Letztens dachte ich so, naja, so langsam geht es so auf die 50 zu. Hoi, hoi, hoi. Aber ich fühle mich nach wie vor jung, innerlich wie äußerlich. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich auf der Welt bin, denn mein Credo ist, das Leben ist schön. Manchmal ist es scheiße, wenn ich das so sagen darf, aber in der Gesamtheit ist es immer schön. Es gibt nur manchmal ja herausfordernde Momente und manchmal auch Momente, wo man ja den Mittelfinger heben könnte. Aber die darf man ja annehmen. Und deswegen freue ich mich über jeden Schritt, den ich da so gegangen bin. Und da gab es auch echt einige, die waren, naja, die hätte man sich vielleicht auch sparen können.
Ja, kenne ich. Spannend. Okay, Daniel, magst du uns am Anfang so ein bisschen abholen und uns einen kleinen Einblick in dein Jetzt geben, also in deinen Alltag? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Bei dir, man sieht ja hier, steht Top-Speaker und Life-Coach. Wie können wir uns deinen Alltag vorstellen?
Ja, ich glaube, dass ich, was das Thema Top-Speaker und Life-Coach betrifft, bei dieser Betitelung oder Bezeichnung, dass ich wahrscheinlich in den nächsten Monaten davon auch abrücke, sondern einfach nur Daniel Hoch bin. Ich bin der Mensch und bin mit verschiedenen Methoden in der Arbeit unterwegs. Also ob das die Coachings oder die Trainings sind oder Vorträge sind nachher. Also ich glaube, der Mensch ist das, was uns alle ja im Endeffekt ausmacht. Aber mein Alltag schaut im Endeffekt, ich habe gerade überlegt, ist der so gleichbleibend? Irgendwie, es gibt Muster, definitiv. Aber ich bin selbstständig, ich habe zwei eigene Firmen, habe dort Mitarbeiter und Angestellte und darf da neben der Chefposition, die mir ja liegt, aber eher mehr so der Ideengeber und Berater sein. Und der manchmal ein Veto einlegt, aber der sich immer ein bisschen mit den Mitarbeitern auch abwechselt. Also wenn ich im Alltag perfektionistisch unterwegs bin, dann ist zum Beispiel meine Mitarbeiterin Stefanie, meine Assistentin, obwohl die eigentlich mehr ist als das, dann ist die pragmatische. Ist sie perfektionistisch, bin ich da pragmatisch. Also wir haben es dort nicht so mit Bezeichnungen und wer ist jetzt hier Chef und nicht Chef, sondern es ist tatsächlich interdependent, also eine unabhängige Abhängigkeit. Genau. Aber ansonsten, ich halte Vorträge. Ich mache sehr viele Dinge online, also ob das das Coaching ist, ob es die Trainings sind. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden, was das Buchschreiben betrifft. Ich habe da ja die letzten Jahre wirklich Gummi gegeben ohne Ende. Da sind jetzt mittlerweile 26 Bücher draußen. Jetzt haben wir mal 1,5 Jahre Ruhe einkehren lassen. Jetzt kam so langsam wieder so die Hummel im Allerwertesten, die so meint, man könnte doch wieder mal ein Büchlein schreiben. Da sind auch drei Ideen zutage gekommen, die wir alle auch cool finden. Da wissen wir aber noch nicht so richtig, was ja die Community davon hält. Da müssen wir erstmal noch ein paar Rückfragen stellen. Aber ich bin viel unterwegs. Ich bin jetzt nächste Woche wieder auf dem Kreuzfahrtschiff, bin dort eingeladen als Redner, darf da 12 Tage zum Nordkap schippern und bin auf der ganzen Welt oder fast auf der ganzen Welt unterwegs, überall dort, wo man Deutsch spricht. Aber
Wow.
ansonsten habe ich meine Familie, habe meine Base, habe meinen Heimathafen gefunden, hier in der Nähe von Leipzig. Man, es ist schon fast Leipzig, muss man sagen. Und bin auch froh, dass ich hier meinen Wald habe, dass ich meine Seen habe und meine Natur. Das ist eine ganz gute Symbiose.
Was würdest du sagen, sind so deine Herzensthemen in bei deiner Arbeit?
Da gibt es zwei. Das ist die Inspiration und das ist die Reflexion. Das heißt, ich bin, was das Inspirationsthema betrifft, mit Büchern als auch mit den Vorträgen immer ein großer Freund von Perspektivenwechsel. Also ich gebe dort verschiedene Perspektiven auf, Thesen, Meinungen, Weisheiten. Ich habe ganz oft die große Klappe und bin ein Klugscheißer und ein Besserwisser und provoziere sehr stark und sehr viel. Meine mit viel Liebe. Kommt manchmal nicht ganz so an, das weiß ich und das bekomme ich auch manchmal als Rückmeldung, dass es schon sehr bissig ist und auch sehr direkt. Damit kann nicht jeder umgehen. Ich könnte jetzt sagen, ist mir egal, ich bin halt so. Ist trotzdem, wäre es cool, wenn alle sagen würden, wow, super, 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 das mag ich und so weiter. Aber es ist einfach nicht so und es ist auch wirklich okay. Aber ich inspiriere und provoziere sehr stark, um eben zu reflektieren. Und meine drei Hauptthemen sind Klarheit, Klartext und Konsequenz. Das sind so drei Ks, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Klarheit, Klartext und Konsequenz, genau.
Da ist gerade ganz spannend bei mir zu beobachten, bei dem Wort Konsequenz. Da merke ich, das ist bei mir jetzt gerade negativ konnotiert. Magst du uns gerade ein bisschen mitnehmen, was Konsequenz für dich bedeutet oder was es auch in deiner Arbeit letztendlich bedeutet?
Ja, das sind Konsequenz hat zwei Richtungen. Damit meine ich jetzt nicht positive oder negative Konsequenzen, sondern damit meine ich, dass es erstens immer Auswirkungen hat, ob ich etwas tue oder nicht tue, ob ich etwas denke oder nicht denke, ob ich etwas fühle oder nicht fühle. Es gibt immer so einen zweiten Schritt. Und Konsequenz bedeutet für mich, dass ich eben konsequent bin, dass ich entweder A durchziehe oder eben auch mal konsequent die Dinge liegen lasse. Weil oftmals erlebe ich, dass wir Dinge tun, aber sie nicht weiter umsetzen oder wirklich auch bis zum Ende wirklich abschließen. Und andererseits beobachte ich immer wieder, dass wenn Menschen versuchen, ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit reinzubringen oder sich zu fokussieren auf etwas, dass sie sich auch immer wieder ablenken lassen. Ja, das fing so mit der Beobachtung meiner Mutter an, die sagte, ja, ich würde ja auch gerne mal die Füße hochlegen und mal nichts tun. Und wir drei Männer zu Hause, mein Vater, mein Bruder und ich, haben gedacht, ja, dann tu es doch auch einfach mal. Und sie lag zwar dann da, aber in ihrem Kopf, ratter, 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 was kann ich noch, was kann ich noch. Leute sind eher beschäftigt, als dass sie wirklich was tun oder etwas lassen. Und das sind so meine zwei Richtungen von Konsequenz. Es hat immer Auswirkungen. Und konsequent bedeutet, ich hatte früher das Wort radikal, aber das Wort radikal, das war mir dann wieder zu hart und auch zu oft negativ, ja, behaftet. Deswegen habe ich mich dann für die Konsequenz entschieden. Ich hätte auch Hartnäckigkeit nehmen können oder Disziplin und so weiter. Aber mir ging es schon darum, kein zu sanftes Wort zu wählen, weil das ist dann für einige auch abgelutscht und dann kommt nicht diese Dringlichkeit auch dazu, diese hundertprozentige Klarheit. Alter, zieh es einfach mal durch oder jetzt lass es doch endlich auch mal sein. Also wirklich tun oder lassen. Das ist für mich Konsequenz.
Cool. Danke, Daniel. Richtig schön. Also ich kriege ein Bild davon, ja, wo du heute stehst, mit welchen Themen du dich beschäftigst, auch so wie du sprichst, ne, und wie du auch deine Zuhörer mitnimmst oder vielleicht auch mal abschreckst, ne, kriege ich eine leichte Idee davon. Und jetzt würde mich interessieren, lass uns doch gerne mal zurückreisen an deinen Anfang, was auch immer der Anfang für dich bedeutet. Wenn du mal so zurück überlegst, gab es in deinem Leben einen Moment, der dich dazu gebracht hat, dich auf diesen Weg zu begeben, auf dem du heute noch bist? Also gab es so einen Moment oder eine Erfahrung oder auch nicht? Sagst du, es hat sich ganz im Flow einfach so entwickelt? Nimm uns da gerne mal mit.
Erstmal vorneweg, die Art der Frage, die du stellst, die finde ich schon mal ganz spannend, wo auch immer der Anfang ist. Aber ich dachte, ja, wo beginnt denn das Leben? Mit der Geburt oder schon davor und so weiter? Da könnte man auch schön philosophieren. Aber ich bleibe mal bei dem jetzigen Leben hier auf dieser Welt mit der Geburt, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ach, ich glaube, das ist gar nicht so spannend. Es gibt viele Geschichten und auch viele Erfahrungen, die ich gerne auch teile. Runtergebrochen sind es immer erstens Enttäuschungen, die prägen. Es sind immer Erfolgserlebnisse, die prägen. Und das Dritte für mich mittlerweile, was ich zwar frühzeitig angefangen habe, aber eher unbewusst, ist tatsächlich diese große Lust und Freude, sich zu reflektieren und gleichzeitig sich wieder zu inspirieren. Ne? Inspiration war für mich so ein Ding, dass ich mich immer gerne auch mal in Abenteuer gestürzt habe, also Dinge, wo man sich gerne auch mal in den Kopf greift oder wo meine Mutter sagen würde, ach Junge, warum machst du denn sowas schon wieder? Wo ich mir teilweise auch selber an den Kopf gegriffen habe währenddessen und gedacht habe, Alter, warum machst du das jetzt? Bist du bekloppt oder brauchst du es denn immer so heftig? Und warum machst du es auch noch selbst, dich so zu geiseln mit bestimmten Dingen? Und ich habe auf der einen Seite die Enttäuschungen und die Erfolgserlebnisse, die halt so kommen im Laufe des Lebens. Und das Zweite ist, die nicht einfach so kommen, sondern in die ich mich selbst auch immer wieder reingestürzt habe. Ob das Bücher sind, die ich lese, die mich immer bewegt haben, egal in welche Richtung das ging, ob ich Gespräche gesucht habe, gerade auch schon als Jugendlicher und dann noch als junger Erwachsener, Anfang 20, habe ich zum Beispiel immer Gespräche gesucht mit älteren Menschen und immer nicht mit der nächsten Generation über mir, sondern mit der da drüber. Also immer so mit Großeltern vom Alter her. Das waren auch damals, wie ich im Ausland gelebt habe und im Hotel gearbeitet habe, meistens die Gäste. Ne? Das war halt älteres Publikum, die halt auch die Kohle hatten, um sich das zu leisten. Und mit denen war ich meistens im Gespräch, ne? Was man so macht beim Essen, Trinken und beim Tennisspielen. Und wenn du mit denen zu tun hast, das war nett, das war mit die geilste Zeit meines Lebens. Und die haben mir natürlich von ihren Unternehmungen erzählt, von ihren Firmen erzählt, wie sie, wie, wo wir es gemacht haben. Die haben im Endeffekt, ich habe im Endeffekt damals, glaube ich, das Gleiche gemacht, so wie du, habe quasi einen Podcast gemacht, ohne es aufzunehmen und habe mit Menschen gesprochen, um so ein bisschen mir deren Lebensgeschichte anzuhören, wo man sich ein bisschen was abgucken kann, wo man ein paar Ideen bekommt, wo man aber auch manchmal denkt, nee, so werde ich es nicht machen.
Okay. Genau.
Also, ich war schon immer sehr aufgeschlossen und wollte immer schon wissen, wie funktioniert der Mensch und wie funktioniert die Psyche. Und das war auch so mit der Anfang, dass ich mit 11 Jahren bereits wohl zu meiner Mutter mal sagte, ich möchte entweder Psychologe werden oder Regisseur. Mittlerweile bin ich beides. Ne? Der Psychologe, das ist der, der Sportpädagogik studiert hat, Psychologie dann studiert hat und der einfach dort im Coaching und Training unterwegs ist, also im psycho-emotionalen Gebiet. Und der Regisseur ist einfach der, der sein eigenes Drehbuch schreibt. Ich bin selbstständig und schreibe Bücher. Also das wäre jetzt so meine Erklärung. Kann auch völliger Blödsinn sein, aber fühlt sich rund an für mich.
Ja, schön, schöne Beschreibung auch. Ja, also griffig so für auf dein heutiges Leben.
Aber man muss
gesehen.
trotzdem schon sagen, wenn man mit 11 Jahren sagt, man möchte Psychologe werden, dann kann man sich auch die Frage stellen, was war da in dem Leben los, Junge? Also was gehabt? Kann ich auch nachvollziehen. Aber ich hatte eine ganz normale Kindheit, ich hatte eine gute Kindheit. Wie überall macht man Erfahrungen. Ich glaube auch, dass das Drama um das Trauma meist größer ist als das Trauma oft selbst bei vielen.
Sehr
Und ich
spannend.
glaube, dass viele sich an das Drama gewöhnt haben und dass sie quasi Drama brauchen. Deswegen machen es halt allen möglichen Scheiß und werden den auch nicht richtig los. Und das Drama habe ich bei mir halt frühzeitig auch erkannt. Also ich sabotiere, wenn ich nicht aufpasse, sabotiere ich auch gerne das eigene Leben, um dann wieder der Held zu sein und sagen, oh, gucke, wie ich das hinbekommen habe. Also wir machen ja die dollsten Dinge. Und das ist normal, muss aber nicht unbedingt immer sein.
Und ich bin jetzt gerade noch mal einen Schritt zurück bei diesen Gesprächen, die du geführt hast mit deinen älteren Herrschaften. Ich stelle mich dich da jetzt gerade so vor. Also kann ich mir das dann so vorstellen, dass du einfach ja schon in den jungen Jahren einfach so wissensdurstig oder inspirationsdurstig warst und so aufgeschlossen und vielleicht auch selbstbewusst und extrovertiert, dass du einfach das gemacht hast? Oder hattest du auch mal Momente, wo du da irgendwie gespürt hast, oh, das traue ich mich jetzt nicht oder so. Also, woher kommt denn dieses Feuer in dir?
Naja, ich glaube, das ist, und ich sage es auch bewusst, das ist nur meine Meinung. Ich glaube, dass in uns immer zwei Herzen schlagen. Und früher dachte ich, es wäre Neugier gewesen. Und, oder nur Neugier. Aber es war auch ganz viel Angst bei mir dabei. Ganz viel übertriebener Demut war dabei. Ich wollte eigentlich, mich hat eigentlich gar nicht interessiert, wie die was geschafft haben, sondern ich war immer auf der Suche gewesen, wie werde ich zu dem, der ich gerne wäre? Ich wollte cool sein, ich wollte selbstsicher sein, ich wollte stark sein, ich wollte nicht der Loser sein und so weiter. Und ich hatte schon immer einen extrovertierten Anteil in mir. Also ich war in der ersten Klasse, ab der ersten Klasse war ich Klassensprecher gewesen und dann habe ich damals noch zu DDR-Zeiten, durfte ich dann vor 600 anderen Schülern, durfte ich dann ein Gedicht vortragen, weil ich so eine besonders lieber Junge war und so gesetzestreu war und so weiter. Das fand ich auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite war das mir alles auch zu viel. Und wenn man sich das heute anguckt, es ist noch ganz genauso. Ich liebe das, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe die Bücher zu schreiben. Ich freue mich auch, wenn ich tolles Feedback bekomme. Und andererseits merke ich aber auch, wie ich mich dann auch ganz schnell wieder zurückziehe und auch meine Ruhe brauche. Also ich bin introvertiert, sage ich mal, im Privaten und im Beruflichen bin ich extrovertiert. Und diese zwei Herzen, die habe ich lange Zeit. Habe ich die gar nicht gekannt und habe das auch gar nicht ausgelebt, aber ich werde da auch immer konsequenter. Also ich gehe
Ja.
abends, ab 18 Uhr ist bei mir Pumpe. Ab 20 Uhr mache ich nichts mehr, da gehe ich eigentlich ins Bett. Ja, da wurde ich auch früher, ich will nicht sagen gehänselt oder gemobbt, aber da haben sich natürlich meine Freunde auch lustig gemacht. Können sie ja auch. Ja, da haben sie auch gesagt, wir treffen uns um 20 Uhr. Na gut, den Daniel, den brauchen wir jetzt nicht nochmal anrufen, da kommt er eh nicht, da liegt er im Bett und schläft. Dann sage ich, ja, aber mir geht es damit ja besser. Und ich glaube, zu sich selber zu stehen, ist schwieriger als zu anderen zu stehen. Also sich selbst recht machen, ist schwieriger als den anderen. Deswegen machen wir es eher den anderen und hoffen. Aber naja, haben wir alle so unsere Erfahrungen, ne, die wir da machen dürfen. Genau. Und weil du fragtest, woher kommt das? Meine Eltern hatten, wie alle anderen Eltern auch, immer mal ein bisschen Beef miteinander. Und mein großer Bruder, der ist schön nach meiner Mutter gekommen und hat dort immer schön Paroli geboten. Immer schön nochmal Fernseher an im Kinderzimmer, Mutter rein, hier, mach das Ding aus, du sollst schlafen und pff. Mein Bruder hat meine Mutter sehr geärgert. Aber meine Mutter, muss ich sagen, die stand dem auch nicht nach. Die hat ja auch schön Pfeffer gegeben. Also die haben sich nichts genommen. Und ich lag in meinem Kinderzimmer, großes Drama damals für mich. Ich habe auch viel geweint, und dachte, wieso streiten die sich? Können die sich nicht lieb haben? Und ich stand immer zwischen den Stühlen. Und deswegen, das war so ein Grund, wo ich dachte, wie schaffe ich es, ja, der große Samariter, wie schaffe ich es, dass die sich mehr lieb haben und meine Mutter, mein Bruder nicht vor die Tür setzt mit dem Koffer und den ganzen Schnickschnack. Ja, und darin habe ich dann so meine Rolle gefunden. Meine Mutter hat das nie verlangt, mein Bruder auch nicht. Aber ich glaube auch dort, und das ist nicht nur Glaube, sondern auch Erfahrung aus den 20 Jahren von den Kunden, die bei mir im Coaching sind, Wir denken oftmals, dass die anderen dran schuld sind, dass die uns so einen Hut aufgesetzt haben, dass wir uns kümmern müssen, dass wir die Guten, die Lieben sein sollen und so weiter. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass die Wahrnehmung, die Erinnerung zur Kindheit sehr verzerrt ist bei vielen. Und wir setzen uns diesen Hut oftmals selbst auf. Und das ist wiederum eine geile Chance, weil wir uns dadurch den Hut auch selber wieder abnehmen können. Oder einfach auch mal ein bisschen switchen. Ja, also, ja, also ich kann Coach sein und den anderen auch gerne helfen bei ihrer Selbsthilfe. Ich kann aber auch mal auf die Bühne gehen und einen Vortrag halten und kann einfach mal ein paar Thesen rauskloppen und ein bisschen die große Klappe haben. Also es ist ein völliger Unterschied, ne, zwischen Coach und Redner nachher. Ja.
Ja, spannend. Also gerade so dieses Thema, was du sagst, welchen Hut setze ich mir auf und setze ich mir immer wieder den gleichen auf oder switche ich auch mal, wenn ich auch mal mutig diese Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle, mal zu hinterfragen. Ne? Das sind halt auch bei mir in meiner Arbeit immer und immer wieder diese Stellschrauben, diese Weggabelungen, die sich dann auftun, wo sich mega geile Chancen auftun und wo auch gleichzeitig, das ist auch meine Erfahrung, ich auch immer wieder erkennen durfte, ah, okay, ich bin aber jetzt in meiner Rolle als Coach nicht dafür verantwortlich, dass mein Coachee oder mit wem auch immer ich spreche, auch wenn ich mit einem privaten Gespräch bin, die Entscheidung, welche Weggabelung jetzt genommen wird, abzunehmen, sondern zu sagen, hey, es ist dein Weg und ob du dir jetzt wieder die gleiche Geschichte erzählst oder wieder den gleichen Hut aufsetzt oder nicht, das bestimme nicht ich. Und da durfte auch ich meine Learnings gehen, weil ich doch so oft so, ich wollte das doch verändern oder ich wollte es doch schaffen, dass derjenige es dann sieht. Ne, also da habe ich mich dann auch im Nachhinein immer wieder gefragt, Paula, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, was fällt dir überhaupt ein, eine Meinung darüber zu haben, was der andere wie zu tun und zu lassen hat? Und das kam gerade so bei diesem Hutaufsetzen nochmal bei mir auf. Das ist ganz spannend, ja.
Manche wechseln den Hut, manche wechseln ihn nicht. Und manche, das fand ich auch irgendwann genial, manche behalten den Hut und malen den anders an und denken, es wäre ein anderer Hut.
Das ist auch gut.
Ja. Oder viertens, manche denken, sie haben gar keinen Hut auf, aber haben noch einen Hut auf.
Aha.
Ja, und manche nehmen Hut ab und machen da draus ein anderes Klamottenteil und tragen den Scheiß trotzdem noch an sich herum. Auch spannend.
Ja, geil. Okay. Daniel, du hast ja gerade auch ein bisschen angesprochen, dass du mit deiner Art, du hast das Beispiel mit den 20 Uhr, ne, ist bei dir Schicht im Schacht, da braucht dich eigentlich keiner mehr anrufen, dass du deiner Art treu geblieben bist, vielleicht mal mehr, mal weniger, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal auf dem Weg, weil wir entwickeln uns ja auch dorthin und ich finde dieses Thema sich selbst treu bleiben, gerade wenn es um den eigenen Weg geht, der Herzensstimme einfach zu folgen, letztendlich ist es einer der essentiellen Themen. Und deswegen die Frage an dich, wie bist du oder wie gehst du auch heute noch mit Ablehnung um? Also wenn wirklich Menschen mal sagen, also Daniel, was machst du denn da eigentlich für einen Scheiß? Oder warum machst du denn jetzt das wieder so? Oder muss das jetzt wieder sein? Ja, also auch ganz, ob es jetzt im privaten Bereich ist oder beruflich oder als du jung warst, was hast du für Erfahrungen gemacht und was würdest du auch Menschen, weil das erfahre ich immer wieder, auch gerade bei Frauen, vielleicht als Tipp oder als Impuls mitgeben, was ihnen helfen kann, sich einfach immer mehr selbst treu zu bleiben?
Zwei Antworten dazu. Einmal, was macht das mit mir? Und dann, was würde ich anderen vielleicht empfehlen? Was das mit mir macht, auf Ablehnung zu stoßen, das ärgert mich. Das triggert mich. Ja, da gibt es auch manchmal Momente, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich ja so ein toller Hecht bin. Ja? Und da gibt es einen Teil in mir, der könnte sich unendlich darüber aufregen. Und da kommen Sachen raus. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann kommt der andere Anteil und sagt, na Herr Supercoach, was haben Sie denn da jetzt hier wieder? Was ist denn hier los? Da denke ich mir, halt die Klappe. Also wenn Ablehnung stattfindet, dann gibt's ein Meeting bei mir. Und zwar ein Meeting, einen inneren Dialog. Und da setze ich alle Pfeifenköpfe, die in mir drin sind, an den Tisch. Und die können auch alle Speckern wie die Spatzen, was das Zeug hält. Der andere ist traurig, der andere zeigt einen Mittelfinger, der andere, der bockt rum, der dritte grinst einfach nur in sich rein, der dritte lacht über den, der bockt. Also es ist ein wahres Kino, was da in mir abgeht. Und ich bin glücklich, dass ich es nicht mehr nur persönlich nehme und dass ich es nicht mehr nur rein sachlich und nicht persönlich nehme. Weil ich glaube, da liegt ein ganz großer Schlüssel drin. Ich glaube, wenn wir es nicht mehr persönlich nehmen, dann ist die Gefahr groß, dass es uns scheißegal ist. Und dann lassen wir es uns nicht mehr an uns ran. Dann sind wir quasi wie in einer Metablase. Und dann lassen wir ganz oft das Negative nicht ran. Aber wir lassen auch oftmals das wirklich liebevolle, positive, das Herzliche auch nicht an uns ran. Das nenne ich so ein bisschen Metablase. Dieses Phänomen, was auch aktuell, zumindest bei den Kunden, die zu mir kommen, sehr stark zu verzeichnen ist. Also, was ich dort empfehle, ist tatsächlich, wenn es dich ärgert bei einer Ablehnung, lass es dich auf jeden Fall ärgern. Da sind Gefühle da, da sind Emotionen da, nimm die an. Denk nicht drüber nach, was du mit den Gefühlen jetzt machen könntest oder ja, ich muss jetzt Gefühle annehmen und so weiter. Dann bist du schon wieder zu sehr im Kopf, sondern fuck ab, wirklich fuck ab, fuck ab. Such dir einen Raum, such dir einen Ort, such dir eine Person, wo das wirklich in Ordnung ist und dann mach, schrei, mach was kaputt von mir aus. Oder zieh dich zurück, geh auf Toilette und scheiß ab, auf Deutsch gesagt, erstmal. Und dann reflektiere. Ich glaube, wenn wir Gefühle nicht sein lassen, das ist ja der Titel auch von deinem Podcast, ne, im Sein zu sein, ich glaube, dann verpassen wir viele Chancen, auch tatsächlich emotional, seelisch, auch tatsächlich mal so eine Darmkur zu machen für die Seele, also mal den Stöpsel zu ziehen und auch Negatives auch wieder rauszulassen. Das ist das eine. Also ich finde, negative Gefühle sind völlig in Ordnung, weil es sind einfach nur Gefühle. Es gibt keine negativen Gefühle. Es sind einfach Gefühle. Punkt. Gefühle sind neutral bei mir. Die Frage ist, was du draus machst. Das geht dann in die Wertung und dann empfinde ich etwas als negativ oder positiv. Und bei Ablehnung reinfühlen, gucken, es ist immer eine Erinnerung bei mir. Egal, was jemand macht, es ist immer eine Erinnerung, um nach innen zu gehen, erinnere ich mich. Und dann gucke ich, wenn jetzt jemand kommt, dann gucke ich nicht, wer ist das und hat er was zu sagen oder nicht, sondern dann gucke ich erstmal, was fühle ich, welche Emotionen kommen dadurch raus, welche Gedanken kommen da so alles hoch. Und dann nehme ich erstmal nur auf. Also erst abkotzen und fühlen, danach ein bisschen aufnehmen und danach schauen. Nicht, ich frage mich auch nicht, hat er recht oder nicht recht? Er hat auf jeden Fall recht. Immer. Er hat immer recht. Wenn er sagt, ich bin ein Arsch, hat er recht. Hat er auf jeden Fall recht. Und wenn es nur seine Meinung ist, dem ich sein Recht nicht abstimmen möchte, das ist sein Recht. Und das Zweite ist, vielleicht ist er was dran. Und ich darf mich ja hinterfragen, aber muss mich selbst nicht gleich in Frage stellen. Ja, das ist auch eine Differenzierungsfrage in der Hinsicht. Und ich glaube, den Bums unter der Haube, also die Energie und die Kraft, durch solche Trigger, die lasse ich mir nicht mehr nehmen. Also ich kotze ab und ich freue mich wahnsinnig. Und deswegen ist wie bei einem guten Herzschlag, es ist ein Auf und ein Ab. Es ist ein Hochgefühl und der Tiefgang der Tränen, weil ich im Tal des Trauers einfach drinne bin. Und das genieße ich mittlerweile. Das ist wie ein guter Orgasmus oder eben auch mal eine scheiß Ampelphase, wo du einfach mal länger stehst als normal. Das ist Leben.
Auch schön. Das ist
Ja.
richtig schön, einfach mal die Dinge zu benennen, wie sie sind. Und das ist Leben. Ja, das gehört dazu. Und das erlebe ich nämlich bei mir auch immer, immer mehr in meiner Arbeit bei meinen Klientinnen. Das ist immer so. Und ich kenne es auch von mir, ganz klar. So dieser Wunsch, ach, wäre das schön, wenn es immer schöne Gefühle wären, ne? Wenn es immer auch, es muss auch immer hochgehen. Ja, man muss immer weiter wachsen, auch ins Beruflichen. Ja, also ich bin auch gerade in der Phase, wo ich ganz viel hinterfragen darf und auch von außen Dinge spüre, wo ich merke, okay, das ist einfach nicht meins. Und ich finde das so schön, dass du einfach sagst, so, ja, hey, längere Ampelphase ist normal. Und einfach so dieses Hoch und Runter wie ein Herzschlag mitzunehmen, ja, also auch mit dem Flow zu gehen, also dieses zu fühlen und abzukotzen. Und da die Frage an dich, wie kotzt du denn ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Nimmst du dir einen Raum dann für dich oder gehst du in den Wald bei dir? Oder wie machst du das?
Unterschiedliche Dinge. Je nachdem, wie offen der Podcast tatsächlich ist und auch deine Zuhörer und Zuschauer sind. Also die normalen Dinge, Sport, Eisbaden, Eisbecken nehme ich da ganz gerne. Da geht das kalte Wasser, das ist das Thema relativ schnell durch. In dieses 2 Grad kalte Wasser zu gehen, da ist die Ampelphase ganz schnell vergessen.
Geil. Okay.
Ich gehe tatsächlich als Ritual, es klingt komisch, aber es ist auch mit mein täglich Brot. Ich gehe einfach auf Toilette. Ich gehe tatsächlich wirklich aufs Klo. Manche gehen warm duschen. Ich gehe halt kalt baden. Ich gehe dann halt auch gerne, wie gesagt, auf Toilette. Lasse es einfach auch mal raus am Boxsack. Ich habe einen Boxsack bei mir in der Garage. Ich habe mein Fitnessstudio gleich direkt hier unten im Haus mit drinne. Da lasse ich das raus. Ich gehe manchmal auch einfach nur spazieren. Verbiete mir dann in dem Moment aber mit jemandem zu telefonieren oder irgendwas zu machen, sondern ich laufe das dann raus. Und das reicht beim Spazierengehen nachher. Wenn ich ganz viel Prass habe und ich merke, abends, den nehme ich mit in die Nacht hinein, kann es auch mal eine Meditation sein, dann stelle ich mir aber den Wecker besonders frühzeitig, dass ich quasi vor 5 Uhr sogar schon aufstehe, weil ich bei mir, und das ist nur bei mir so persönlich, ich grübel dann meistens in den Morgenstunden. Und das ist dann so um 5 Uhr, 6 Uhr vor dem eigentlichen Aufwachen, ist es dann so die Zeit, wo ich dann so in der Traumphase bin, leicht schlaf. Und da rotiert es dann. Und um mich dem nicht auszusetzen, sondern bewusst wirklich rauszugehen und mir die Gedanken bewusst wahrzunehmen, stehe ich dann halt zeitiger auf und gehe raus. Ich gehe dann raus bei Wind und Wetter und laufe mir diesen Prass tatsächlich ab. Dann gehe ich duschen und dann mache ich Dinge, die mir gut tun. Oder ich spreche mit jemandem. Und das ist dann entweder meine Partnerin, das ist ein guter Freund, das kann aber auch mal eine Mitarbeiterin sein, meine Assistentin zum Beispiel. Da lasse ich dann gerne auch mal mein Ego raus. Und wie gestern habe ich dann auch gesagt, ich sage, ich habe so ein paar Gedanken. Also was ich am liebsten machen würde, mit wem? Da sagt sie, ach, erzähl es mir lieber nicht. Ich so, es wäre aber schön, da kann ich mal raus essen. Na, erzähl mal. Und da kommen natürlich auch die verrücktesten Dinge raus, die, wenn ich unvernünftig wäre oder die Reife nicht hätte und die umsetzen würde, hätte ich mal einen Heidenspaß. Aber es wäre trotzdem einfach scheiße. Dem anderen gegenüber und vor allen Dingen dann rückkoppelnd natürlich auch wieder für mich. Aber die Gedanken sind da.
Schön. Also du schaffst dir Raum, wo das da sein darf, was in dir ist.
Ja, gleichzeitig rege ich mich über Dinge wesentlich weniger auf als früher. Es triggert mich wesentlich weniger als noch gestern und vorgestern und als vor 10 Jahren. Ich sitze manchmal im Auto und grinse mir einen ab und freue mich einfach. Ich bin da in der Hinsicht manchmal ein bisschen irre, würde meine Liebste zu Hause sagen. Die fragt dann auch, was hast du denn jetzt schon wieder, dass du wieder grinst oder dich freust? Dann sage ich auch einfach mal so, es ist wirklich gerade schön. So, ne, ich freue mich einfach, dass wir jetzt hier so lange fahren. Freut mich einfach. Und also die Amplituden, dass ich mich freue und dass ich mich aufregen kann, die sind nach wie vor groß und manchmal auch größer, aber nicht mehr so häufig. Also in der Freude ja, aber im Ärger nicht mehr. Weil es einfach zu viele Sachen gibt, wo ich mich einfach ja nicht mehr aufregen brauche, weil es ist jetzt einfach so. Ne? Wie gestern Abend, ich komme nach Hause, hat die eine Katze, wir haben junge Katzen aufgenommen, hat die eine Katze halt da auf den Teppich gepullert. Und da denke ich ganz kurz, das ist natürlich Mist. Kann ich das jetzt ändern? Nee. Bringt's was, wenn ich mich drüber aufreg? Nee. Gut. Und dann, was machst du jetzt? Ja, ein bisschen mit nassem Wasser halt, da drüber mit dem nassen Lappen und dann lass ich es trocknen, dann sprühe ich das nochmal ein bisschen schön ein. Und wenn man nichts sieht, lasse ich es, wie es ist. Fertig. So, dann kann ich jetzt schlafen. Nachtig. Dann lege ich mich hin. Und meine Frau sagt zu mir, wie kannst du dich denn einlegen? Und es ist doch nervig, das haben die jetzt zum zweiten Mal gemacht. Dann denke ich, puh, es kann auch noch ein drittes, viertes oder fünftes Mal passieren. Also da bleibe ich lieber mal gleich entspannt, bevor ich mich jetzt aufrege. Und meine Oberregel ist, wenn sich jemand anders aufregt, brauche ich es nicht mehr machen.
Ja, super.
Ja, ist wie jetzt mit der Kamera, ne? Für alle, die zuhören. Die Kamera fokussiert die ganze Zeit, aber ich bin trotzdem unscharf. Jetzt wieder. Genau.
Ja, oh geil. Daniel, erstmal ganz kurzer Break hier an dieser Stelle. Danke für deine Ehrlichkeit und Authentizität. Ich finde es so schön, einfach mit dir gerade so dich so zu erleben, wie du so einfach sprichst und das so nimmst und auch diese Einblicke in deinen Alltag schenkst. Das ist, finde ich, so wertvoll und auch gerade für meine Zuhörer, das kriege ich immer wieder auch rückgemeldet, dass gerade das uns auch diese Leichtigkeit oft wieder zurückgibt, ja, wenn wir Leuten einfach zuhören, so, ah ja, ach, guck mal, der hat auch solche Situationen oder so geht er mit Dingen um oder der fuckt sich auch mal ab, ja, das ist nicht der super-Ober Buddha, sondern wir sind alle Menschen.
Ja.
Und
Ja, auf jeden Fall, wir sind alle Menschen. Und ich weiß selber, ich hatte eine Phase, da habe ich immer so als lockeren Spruch gesagt, tja, ist halt ein Mensch. Ja, wenn jemand irgendwie blöd war oder gehässig oder irgendwas, was nicht so dolle war, dann habe ich halt gesagt, ja, es ist halt ein Mensch. Ja, und das war so ein bisschen auch abwertend von mir. Und das war zwar ironisch, aber ironisch abwertend. Wir sind Menschen. Und wir sind so, wir sind manchmal scheiße, wir sind manchmal böse, wir sind manchmal, selbst mit 30, 40, 50 Jahren, sind wir wie kleine Kinder. Ja, das ist einerseits geil und manchmal ist es unreif, es ist blöd, da braucht es das nicht. Und da ein Stück weit mehr Gefühl reinzulegen, ein bisschen mehr Reife zu haben, gar nicht Intelligenz oder Cleverness, ne, sondern wirklich eine gewisse Reife und Weisheit. Ne, dieses Wisdom ist so ein beliebtes Thema von mir. Einfach ein bisschen weiser und reifer sich selbst annehmen und den anderen annehmen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich dich frage, Paula, was ist grün und fliegt im Weltall? Ein Salatellit. Da freue ich mich. Das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, wir sollten viel mehr von so einem Mist einfach ins Leben wieder mit reinbringen. Und ich liebe auch mittlerweile Kabarett und Satire, weil es einfach wichtige Themen mit einer Prise Humor belegt, ohne den Sprung zur Lächerlichkeit oder ist mir egal. Richtig. Und meine Frau zum Beispiel, die hört gerne Barbara Schöneberger Podcast. Ja, die sagt ja, mit den Waffeln einer Frau, das ist so ihr Motto. Und da lädt die sich auch immer Talkgäste ein. Und was ich bei der wirklich mag, ist, die lacht und lacht über sich und über andere. Das finde ich großartig.
Leichtigkeit, diese Leichtigkeit zurückzugewinnen, ey, das ist so, ich glaube, das ist einer der Themen, das spüre ich gerade so sehr, auch weil ich, Daniel, ich habe teilweise ja so auch ich Anfang 20-jährige, tolle junge Frauen, ja, wo ich so denke, Leute, was ist denn los? Und auch bei mir, manchmal habe ich so Phasen und gerade bin ich auch in der Phase, wo ich denke, ach, alles ist so schwer und ach, ich muss dies und ich muss jenes. Und ich so denke, echt, ey, und sich da wieder rauszuheben und einfach jetzt mit dir in diesem Gespräch zu sein und Prise Humor, einfach auch ein, hey, tja, ist halt ein Mensch. Das finde ich gut.
Nicht. Ich glaube, ich habe früher auch von Leichtigkeit gesprochen und dachte, das ist Leichtigkeit, die ich mir so wünsche. Mittlerweile denke ich, nee, Leichtigkeit ist das Ergebnis von Liebe. Sich annehmen, authentisch sein, Mensch sein, einfach sich annehmen mit allem, was dazugehört. Und wie gesagt, ich provoziere ja auch immer gerne, auch mit Freundlichkeit, aber auch sehr viel Bissigkeit. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, es ist so schwer und das ist so blöd und warum ich schon wieder, dann sage ich, ja, weißt du was? Ich glaube, gerade bei dir, also für alle, die zuhören, also gerade bei dir muss das auch gerade jetzt so sein. Ich glaube, das ist gut, dass das so ist. Und das meine ich auch gar nicht witzig, falls du denkst, meint er das jetzt mit Ironie? Nee, muss so sein. Der liebe Gott oder wer auch immer, der möchte dir gerade ein ganz großes Geschenk machen. Und entweder du nimmst es an oder es kommt noch dicker.
Und wenn
Also
die Zuhörer jetzt fragen, wie packe ich denn dieses Geschenk aus? Was würdest du dann antworten?
naja, dann bist du wie ein kleines Kind, was von der Oma was geschenkt bekommt und du raubst es auf und willst es haben in der Hoffnung, dass. Wow! Aber erstmal sage ich, nimmst du das Geschenk einfach mal an, so, nimmst es in die Hand, dann riechst du ein bisschen dran und dann fühlst du mal so ein bisschen und dann guckst du mal deiner Oma oder wen auch immer, den du da gerade so leicht siehst, so ein bisschen in die Augen. Dann freust du dich einfach erst mal. Weil du weißt nicht, was drin ist. Also es könnte auch ein Pupskissen sein oder eben ein Lottoschein, wo drauf steht, hast wirklich gewonnen. Weil du weißt nicht, was drin ist. Von daher freu dich doch erst mal. Unabhängig davon, was wirklich drin ist, weil ich glaube, diese Erwartungen und andererseits diese Befürchtung, es sind ja nicht nur Erwartungen, die wir haben auch Befürchtungen. Das ist beides gut. Wir entscheiden uns meistens aber nicht für die Erwartung, sondern für die Befürchtung. Ja, und dann, wer sich befürchtet, der fürchtet sich, der kriegt natürlich Furcht. Er lebt in der Vorsicht und nicht in der Nachsicht. Wir brauchen aber die Vorsicht und die Nachsicht, um umsichtig zu leben. Ja, also für alle die, die sehr vorsichtig sind, was würde denn passieren, wenn du das erstmal machst und im Nachgang dann guckst, ob es getaugt hat oder nicht? Wenn es blöd war, weiß ich, wirst du sagen, siehst du, Daniel, habe ich doch gesagt, ich hätte vorher aufpassen sollen. Weiß ich. Ja, probier mal beim nächsten Mal auch mal. Ist es wirklich, wirklich, wirklich immer so, dass du immer vorsichtig sein solltest? Oder gibt es auch Momente, wo du sagst, nee, da war ich nicht vorsichtig und es ging gut? Ja, na dann wechsel mal ein bisschen ab. Ja, du musst dich nicht entscheiden zwischen Vorsicht und Nachsicht, sondern genieße die Umsichtigkeit. Manchmal ein bisschen vorsichtig, manchmal ein bisschen nachsichtig und manchmal, ja, fehlt dir einfach die Durchsicht. Und dann darfst du erstmal ein paar Fragen erstellen, um dir Gedanken und Ideen und Wissen anzueignen. Oder fragst einfach den anderen, was willst du denn jetzt von mir? Ja, wenn der Kunde zu mir kommt und da wollen die loslegen und dann hauen die mir ihre ganze Lebensgeschichte raus, haben noch nicht mal eine Frage gestellt, ich weiß gar nicht, um was es geht, ich weiß gar nicht, was sie wollen von mir. Dann sag ich, stopp, hier, bevor du loslegst, ganz kurz, was erwartest du generell von dir und deinem Leben? Das ist meine erste Frage. Und das zweite ist, und was erwartest du jetzt bezüglich deinem Ziel fürs Leben von mir in unserem Gespräch? Naja, dass du mir Tipps gibst, dass du mir ein paar Ideen gibst, dass du mir gescheite Fragen stellst, dass du mir den Arsch trittst, oder. Sag ich, alles klar, kann ich machen. Ja? Und dann frage ich auch, magst du es jetzt sanft oder magst du es lieber ehrlich und direkt? Das ist ein bisschen manipulierend, die Frage. Ich weiß, aber die meisten sagen dann, naja, schon ehrlich und direkt. Okay. Und es könnte passieren, dass das dich ein bisschen triggert, dass es vielleicht auch ein bisschen wehtut. Nee, das ist okay, das ist okay. Es könnte auch sein, dass du denkst, du Arsch. Also ich kann dir sagen, Paula, für mich ist es in Ordnung, wenn du denkst, Daniel, du Arsch. Warum? Na, wenn es hilft, bin ich gerne der Buhmann, weil irgendeiner muss immer der Arsch sein. Da bin ich, du bezahlst mich schließlich auch dafür. Und das ist nicht schlecht. Von daher mache ich. Ich setze mir den Hut gerne auf, wenn es dir hilft.
Und somit startet ihr dann in euer Coaching.
Ja,
Geil.
da gibt es dann einige, die sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich von dir wollte. Du laberst so viel. Nein. Im Coaching ist es schon klar, strukturiert, professionell und dort halte ich mich natürlich auch zurück, wenn es gewünscht ist und drauf ankommt. Aber jetzt sind wir ja hier im Gespräch miteinander und da,
Ja.
ja, da labere ich dann einfach auch los.
Und nichtsdestotrotz. Provokativer Ansatz, liebe ich auch selbst einmal als Klientin, wenn ich mal mir Coachings gönne, aber auch selbst als Coach. Aus meiner Erfahrung sind das mit die geilsten Momente, die erst wirklich oft wehtun, aber mit am meisten dazu beigetragen hat, dass sich dann auch wirklich was verändert. Also natürlich muss man selbst bereit dafür sein und sich öffnen. Das ist immer ganz wichtig, dass man, ne, dass wir uns da unser das Okay auch abholen. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein Riesenfan davon. Also.
Coaching ist für mich so ein bisschen wie Liebe machen. Ja? Ich frage dann halt auch gerne den Kunden, magst du jetzt eher ein Quickie oder ein Marathon? Also komm mal überlegen, kannst du das Jahresprodukt buchen, wird es ein Marathon? Ne, gehen wir Schritt für Schritt oder wollen wir nicht erstmal mit ein paar Quickies anfangen? Vielleicht reicht es dir ja dann auch. Ne? Ja? Und im Endeffekt ist es die Summe aus beiden. Ne? Manchmal ist ein bisschen Vorspiel, Schmusen und so ein bisschen Nachspiel und so ein bisschen Kuscheln noch ganz gut. Auch im Coaching, Vorgespräch, Nachgespräch. Und manchmal habe ich Kunden, die sagen, Daniel, ich habe nur eine Frage, sage ich, ja, hier kommen, wir machen einen Termin, stellen mir die Frage, bam, nach 5 Minuten ist das Thema geklärt. Geht
Geil.
auch.
Geht
Ne?
auch. So ist
Wir
es.
müssen es nicht immer ewig machen. Also es gibt Therapien, die 2, 3, 4 Jahre gehen, wo ich jetzt auch schon genügend Kunden habe oder hatte, die waren dann mit 3, 4 Coachings genauso weit wie nach 3 Jahren Therapie. Aber es gibt eben auch Kunden, die gehen dann aus dem Coaching raus und gehen dann tatsächlich auch in eine Therapie, weil das wirklich auch ein längerfristigeres Thema ist oder weil das Sachen sind, die ich einfach nicht bearbeite mit oder weil das einfach auch Kunden sind, die, naja, die wünschen sich dann einfach auch eine längerfristigere Betreuung, was dann auch wieder ein bisschen noch mit Honorar und so weiter zu tun hat, was dann doch auch über die Kasse eher gehen soll. Aber das ist ganz unterschiedlich und ich finde, wir sollten mit den unterschiedlichsten Ansätzen noch viel, viel mehr zusammenarbeiten.
Daniel, zum Schluss habe ich noch folgende Frage für dich. Wenn du zurückdenkst, dein bisheriger Weg, was waren die drei wichtigsten Dinge, die dir dabei geholfen haben, deinen Weg zu gehen?
Ach, die nachfolgende Sendung verzögert sich um circa 1,5 Stunden. Warum? Ja, weil Daniel hat erst mal eine halbe Stunde überlegt, was er denn jetzt sagt. Also für alle, die zuschauen und zuhören, die Frage habe ich im Vorfeld nicht bekommen, deswegen fällt mir es gerade. Ich überlege.
Nimm dir
Ich hau jetzt
Zeit.
einfach mal raus, was mir so spontan kommt. Also ich glaube, das Erste ist, dass ich wohl, wie gesagt, bewusst geäußert habe, was mein Berufswunsch ist, ne, Psychologe, Regisseur, also wirklich das Verstehen und Helfen auf der menschlichen Ebene. Also ich möchte gerne und wollte schon frühzeitig Herzen berühren. Das war das Erste. Dann habe ich dem großen Bruder meines besten Freundes eher nachgeeifert, weil ich den cool fand. Und der hat Lebensmitteltechnologe hat er studiert, Lebensmitteltechnologie, besser gesagt. Und ich wollte was machen wie der, also habe ich dann Brauer und Melzer gelernt. Ich kann Bier herstellen.
Geil.
Meine Mutti hat immer gesagt, Daniel, saufen tun die Leute immer, das Ding ist krisensicher, mach was Gescheites. Also habe ich Brauer gelernt. Und aufgrund dessen, das war dann, hätte man sagen können, ein bisschen so abwägen, habe ich festgestellt, was ich nicht machen möchte. Und dadurch habe ich dann festgestellt, was ich machen möchte. Ja, ich bin quasi ein bisschen den Umweg gegangen, war trotzdem gut. Ich würde das nicht nochmal anders machen, sondern ich würde es einfach so laufen lassen, waren trotzdem coole 3 Jahre. Aber unternehmerisch gesehen hätte ich es mir sparen können. Aber ich wäre nicht jetzt heute da, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das war so das Zweite. Naja, und dann hatte ich drei auch körperlich und seelische Schicksalsschläge gehabt in meinem Leben, die mich dann auch immer wieder gefordert haben, zu reflektieren und mir wirklich zu sagen, willst du jetzt leben und willst du was aus deinem Leben machen oder willst du es sein lassen? Das waren so
Okay.
drei Brechererfahrungen, die ich machen musste, Schrägstrich durfte. Genau.
Magst du das teilen an dieser Stelle?
Ja, weil im Mindpunk-Buch steht es ja eh auch drin. Ich hatte mit einem Jahr, also ein paar Monate nachdem ich auf die Welt gekommen bin, hatte ich eine Hirnhautentzündung und Meningitis. Und die Ärzte haben damals gesagt, zu meiner Mutter, Frau Hoch, ihr Sohn wird entweder schwer behindert oder wird wahrscheinlich sterben. Und meine Mutter hat gesagt, das glaube ich nicht, den ziehen wir durch. Die war auch schon immer schön auf Krawall gebürstet, so ein bisschen, auch mit viel Herz. Hat sie auch nicht so oft gezeigt, hatte ich manchmal das Gefühl, aber sie ist trotzdem eine großartige Frau. Das war so das Erste, so ein bisschen von der Schippe gesprungen. Das Zweite war im Senegal 2003, Malaria. War auch wirklich so kurz vorm Exitus und jetzt habe ich es aber komplett ausgeheilt. Ja, und das Dritte war dann, nach knapp 5 Jahren Ausland und Hotellerie, ich wollte ja eigentlich nie wieder zurück nach Deutschland, es war alles doof hier, ja, bin ich dann in ein Burnout gegangen, wobei es eher eine Depression war und gar kein wirklicher Burnout. Und ja, ich war in einer Depression drinne. Also kann man niemanden wünschen und ist auch nichts Großartiges. Aber es war halt nochmal scheinbar notwendig für mich, dass ich diese Klatsche bekomme, um tatsächlich zu sagen, willst du nicht jetzt wirklich mal langsam nochmal einen Schritt weitergehen? Also von daher sage ich danke, Botschaft verstanden. Ja, das waren so die drei Punkte, ja. Ja, ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenke, kommen garantiert nochmal einige andere noch mit dazu. Das sind auch die Menschen, denen ich begegnet bin. Da gibt es auch 4, 5, 6 Menschen, wo ich sage, das waren Mentoren, entweder offiziell oder inoffiziell, aber die haben mich auf jeden Fall begeistert, gezogen und in den Arsch getreten teilweise. Bin ich sehr, sehr dankbar den Leuten. Ja.
Ja. Daniel, wenn jetzt jemand hier zuhört und gerade in einer Situation ist, wo er oder sie eigentlich schon das Gefühl hatte, losgegangen zu sein, also sich schon auf den Weg gemacht zu haben und gerade an so einem Scheideweg steht, wo er oder sie eigentlich gerade das Gefühl hat, ich würde am liebsten einfach aufgeben, ich kann nicht mehr, warum passiert, ne, so ein bisschen so dieses, warum passiert mir das gerade, ey, ich habe so viel getan und gemacht und es ist irgendwie, ich krieg nichts zurück und so gehe ich den komfortablen Weg, gehe ich vielleicht zurück in, was es auch immer ist, ist vielleicht eine Festanstellung oder ist es in diese Beziehung oder ist es was, was ich eigentlich gar nicht machen möchte, egal was, oder mache ich weiter? Was würdest du dieser Person in so einer Situation raten oder mit auf den Weg geben?
Naja, erstens genieß die Scheiße. Ja, also don't happy be worry. Also genieß es einfach auch mal, dass es wahrscheinlich einen Grund gibt, dass du vielleicht mal Stopp sagst. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Und Stillstand ist nicht unbedingt der Tod, sondern eben die Möglichkeit, ein Stück weit zu reflektieren. Vielleicht ist es gerade jetzt mal gut, einfach mal stehen zu bleiben, was sich vielleicht ungewohnt anfühlt, weil du sonst immer wusstest, was du willst und bist immer vorwärts gegangen und so weiter. Und jetzt eben mal nicht. Ja, also das sich auch einzugestehen und anzunehmen, das ist so das eine. Und das andere ist so tatsächlich die Frage, muss ich mich so fühlen? Nee, werden die meisten sagen. Zweite Frage ist, will ich mich so fühlen? Nee. Und die dritte Frage ist, wie will ich mich stattdessen fühlen? Ich will mich gut fühlen und so weiter. Okay, vierte Frage, was müsste ich jetzt tun und was sollte ich jetzt lassen, um mich zumindest erstmal in einen guten Zustand zu bringen? Weil in einem guten Zustand habe ich andere Perspektiven. Und dann sehen die Dinge gleich anders aus, beziehungsweise ich habe vielleicht mehr klare Sicht. Das wäre so, das mal so auf die Schnelle.
Super. Daniel, vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin gerade noch so ein bisschen, fühle mich gerade wie so eine kleine Achterbahn, die ich so durchgegangen bin, weil ich dich so, ich habe das Gefühl zumindest so nah und echt und hoch und runter erleben durfte und auch nochmal deine Offenheit und ja, dein Mut auch einfach hier uns wirklich einen sehr, sehr privaten und auch intimen Einblick zu geben in dein Leben. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Danke, dass du hier warst.
Danke für deine Einladung und vor allem auch deine wirklich super, super sympathische ja, Führung durch das Gespräch. Das ist super, super wichtig und das ist im Endeffekt das, was ja solche Podcasts auch ausmacht. Danke an dich und natürlich danke an alle, die zuschauen und die zuhören, die es vielleicht weiterhin auch interessiert. Und deswegen Dankeschön und ganz wichtig, denkt immer alle daran, das Leben ist schön.